HR Info, Umwelt und Entwicklung.
Mit Pia Zimmermann. Die Energiewende ist beschlossene Sache. Die Frage ist nur noch, wie schnell wir die erneuerbaren Energien ausbauen können und wie die Brücke zur erneuerbaren Zukunft aussieht. Dass der Ausstieg aus der Atomenergie nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien fordert, sondern der Ausstieg aus der Atomkraft für die Energiewende notwendig ist, das macht heute in dieser Sendung Professor Jürgen Schmidt, Leiter des Fraunhofer-Instituts in Kassel, deutlich. Professor Jürgen Schmidt leitet also das Fraunhofer-Institut in Kassel. IWIS nennt sich das Institut kurz und bündig. Genau gesagt heißt es Institute for Wind Energy and Energy System Technology. Mit anderen Worten, in Kassel forscht man für die Energiewende, die alle wollen und die nun beschleunigt werden soll, weil nun auch die schwarz-gelbe Regierung aus der Atomenergie aussteigen will und die längeren Laufzeiten in Frage gestellt hat. Und jetzt darf ich Professor Schmidt begrüßen. Grüße, Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Zimmermann.
Herr Schmidt, da behaupten ja einige, dass das baldmögliche Abschalten der Atomkraftwerke nötig ist, um die Energiewende zu beschleunigen, also Stichwort Systemkonflikt. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig, denn die Systeme, wie wir sie uns für später vorstellen, passen einfach nicht mit den großen zentralen Strukturen zusammen. Ein Beispiel sind die Schwankungen, die durch Wind- und Sonnenenergie entstehen. Die müssen ja ausgeglichen werden, denn der Verbraucher möchte ja immer zuverlässig Strom haben. Und das kann man eben nicht mehr mit Großkraftwerken machen, also weder mit Kohlekraftwerken noch mit Kernkraftwerken, weil diese großen Maschinen einfach zu träge sind und dem Bedarf nicht schnell genug folgen können.
Sagen natürlich die Energiekonzerne, ach was, das können wir doch auch mit unseren Atomkraftwerken und mit den Kohlekraftwerken. Sie sagen aber nein, es funktioniert nicht. Die sind zu träge. Beschreiben Sie es uns nochmal, warum?
Wenn wir Schwankungen haben aus Wind und Sonne, dann müssen wir innerhalb von, sagen wir, einer Viertelstunde die Stromerzeugung von einem System auf das andere umstellen. Ein Beispiel: Im Moment haben wir viel Sonne und viel Wind. Dann hört der Wind auf zu blasen, die Sonne geht auch weg, es kann ja auch bewölkt sein. Und in dem Moment müssen eben konventionelle Kraftwerke diese Lücke füllen. Das kann innerhalb von einer halben Stunde passieren. Und das können Sie einmal mit einem Kraftwerk machen. Aber schon mit einem Kernkraftwerk geht das gar nicht, denn das braucht 2 Tage, bis es von 0 auf 100 ist. Das heißt, Sie könnten es nur dadurch erreichen, dass Sie diese Großkraftwerke gedrosselt fahren, um bei Bedarf dann sehr schnell hochfahren zu können, was im Prinzip möglich ist. Das hat aber die Konsequenz, dass der Ausnutzungsgrad dieser Großkraftwerke massiv reduziert wird und sie deshalb weit außerhalb jeder Wirtschaftlichkeit arbeiten.
Das heißt also, das gesamte Energiesystem, so wie es funktioniert oder funktioniert hat in der Vergangenheit, muss sich grundsätzlich ändern. Da kommt auch immer die Diskussion über zentrale Energieversorgung und dezentrale Energieversorgung mit hinein. Können Sie uns das nochmal erläutern, wie wir das verstehen müssen?
Ja, das mache ich gerne. Die zentrale Energieversorgung, wie wir sie heute noch größtenteils haben, funktioniert so, dass wir Großkraftwerke haben, die den Strom erzeugen. Dann wird dieser Strom transportiert zu den Verbrauchszentren und dort verteilt über verschiedene Spannungsebenen bis zum Endverbraucher. In Zukunft, wenn wir erneuerbare Energien mehr haben, dann kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Verbraucher und Produzent, denn sobald Sie eine Solaranlage auf Ihrem Hausdach haben, sind Sie in manchen Zeiten Verbraucher, zum Beispiel bei Nacht, und in manchen Zeiten Erzeuger, der sogar mehr erzeugt, als er selber verbraucht. Und deshalb ändert sich auch die Flussrichtung des Stroms, je nachdem, ob die Sonne scheint, der Wind bläst und was ich alles installiert habe. Sie sehen also, die Anforderungen an die elektrischen Netze ändern sich grundlegend. Das hat nicht nur mit dem Transport zu tun, sondern geht auch über die Sicherungseinrichtungen, über das Management dieser Netze und so weiter.
Deswegen spricht man auch von so einem grundsätzlichen und großen Umbau. Also manche sprechen ja sogar schon von einer Revolution und nicht nur einer Evolution. Da streiten sich ja auch die Geister. Was ist es denn jetzt genau?
Also es ist im Grunde genommen beides. Denn natürlich werden wir unsere bekannten Stromnetze nicht abreißen für die Zukunft. Wir werden versuchen, sie zu qualifizieren, dass sie auch in Zukunft ihre Aufgabe erfüllen können. Aber das reicht nicht. Wir müssen noch wesentlich stärkere Netze installieren. Der Fachbegriff heißt HGÜ, also Hochspannungs-Gleichstromübertragungsnetze. Diese Netze haben die Eigenschaft, dass sie Strom über weite Strecken mit wenig Verlusten transportieren können. Und diese sogenannten übergelagerten Netze müssen natürlich harmonisch mit den bestehenden verbunden werden. So dass dieses übergelagerte Netz, das ist dann die Revolution. Und das bestehende Netz, das modifiziert werden muss, da würde ich sagen, das muss per Evolution weiterentwickelt werden. Also es muss auf jeden Fall intelligenter werden.
Intelligent, das ist natürlich jetzt das Stichwort. Sie haben es eben ja schon mal ansatzweise beschrieben, dass auch wir, also die heutigen Verbraucher, eine ganz andere Rolle spielen in Zukunft. Müssen wir jetzt auch intelligenter mit Energie umgehen?
Ich würde sagen, wir dürfen jetzt intelligenter mit Energie umgehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie heute Ihren Lichtschalter umlegen oder Ihre Frittenpfanne in Betrieb nehmen, dann haben Sie keinerlei Informationen, ob der Stromlieferant beliebig viel noch nachlegen kann oder ob er gerade am Anschlag ist. Diese Information, die werden wir in Zukunft haben, und sei es auch nur über zum Beispiel Stromtarife, über aktuelle Strompreise, die so entstehen, dass wenn ich ein großes Angebot habe, zum Beispiel wenn viel Sonne scheint und der Wind gut bläst, dass dann der Strom billiger wird. Wenn der Strom billiger ist, dann habe ich die Chance, die Gelegenheit, aber nicht die Pflicht, diesen Strom abzunehmen für meine Waschmaschine, für den Kühlschrank und für die Wasseraufheizung, was in vielen Fällen ja auch noch der Fall ist.
Herr Professor Schmidt, Sie als Leiter des Fraunhofer-Instituts in Kassel, der erschreckt sich natürlich nicht bei den Details, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Aber ich frage mich jetzt gerade, mache ich dann immer das Richtige? Kann ich auch die Schlüsse ziehen? Also sprich, was müssen wir in Zukunft alles dann regeln? Oder gibt es da auch jemand, der uns unterstützt?
Ich würde sagen, das ist völlig harmlos. Viel harmloser als viele denken. Sie können zum Beispiel gar nichts tun. Sie können so weiterleben wie bisher und dann zahlen Sie halt Ihre Stromrechnung, die dann auch in etwa in der Größenordnung liegen wird wie bisher. Aber wenn Sie Interesse haben, Strom zu sparen oder Geld zu sparen, dann verbrauchen Sie eben den Strom dann, wann er billiger ist. Das ist so der Sammeltrieb, der im Menschen drin ist, der durchaus dazu führen kann, dass das zur Lust wird und überhaupt nicht zur Last.
Hört sich gut an. Ich habe aber auch noch von einem sogenannten Energiebutler gehört, der mich darin auch unterstützen könnte.
Natürlich muss man das nicht alles von Hand einstellen. Ich muss nicht ständig auf den Strompreisanzeiger schauen, sondern das lässt sich ja heutzutage alles vollautomatisch regeln. Ich kann die Grenzwerte einstellen. Ich kann der Waschmaschine sagen, fang an zu arbeiten, wenn der Strom so und so billig ist. Wenn ich aber waschen will, dann drücke ich einfach auf den Knopf, so wie bisher auch. Das heißt, ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten als heute. Das heißt, von Last kann überhaupt keine Rede sein.
Also das nennt man ja dieses intelligente Netz oder das Smart Grid, heißt es jetzt so schön auch immer wieder. Wie wichtig ist bei diesem intelligenten Netz auch das Elektroauto? Das spielt ja, glaube ich, keine untergeordnete Rolle, oder?
Das Elektroauto spielt eine sehr große Rolle, denn es verschafft dem intelligenten Netz einen sehr, sehr großen Hebelarm. Und zwar dadurch, dass ich die elektrische Batterie ja irgendwann mal laden muss. Das ist so, und dann so ähnlich wie der Warmwasserbereiter, nur geht in die elektrische Batterie eben relativ viel rein beim Elektroauto. Ich muss es täglich machen. Und ich kann sogar, wenn ich ein großes Problem im elektrischen Netz habe, den Strom wieder aus der Batterie rausholen und in das Netz einspeisen für die Fälle, wo es wirklich knapp ist, wo ich dann aber auch eine ordentliche Vergütung dafür bekomme, sowas zu machen. Das heißt, auch hier können beide Teile, sowohl der Elektroautofahrer als auch der Netzbetreiber, von dieser Kooperation kräftig profitieren.
Also das Elektroauto wird sozusagen nicht nur zum Verbraucher von Energie, sondern auch Bereitsteller oder Speicher von Energie. Ist aber nur ein kleiner Speicher. Jetzt kommen wir mal zu dem großen Speicher. Speicher war ja bei den erneuerbaren Energien eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang das ganz große Problem. Wie sieht denn heute eine Speicherung von Energie, die erzeugt wird durch erneuerbare Energien, also durch Wind, Sonne, Biomasse etc. aus?
Also die eleganteste und preiswerteste Speicherung ist immer noch das Pumpspeicherkraftwerk, bei dem ich bei Stromüberschuss das Wasser hochpumpe auf den See, der am Berg oben liegt. Und wenn ich Bedarf habe, lasse ich das Wasser wieder runterlaufen und produziere Strom. Hier können wir etwa 80% der eingesetzten Stromenergie wieder zurückbekommen in Form von gespeichertem Strom. Das ist ein sehr guter und hoher Wert. Aber im neuen Zeitalter brauchen wir wesentlich mehr Speicherkapazitäten. Also einige hundertmal mehr als das, was wir heute installiert haben in Deutschland. Und da müssen wir neue Wege gehen. Wir müssen allerdings nicht alles speichern, sondern wir haben verschiedene Maßnahmen, um diese Schwankungen auszugleichen. Ich möchte Sie mal die wichtigsten nennen. Die erste Maßnahme ist, dass ich ein sehr großflächiges elektrisches Netz habe. Ich sprach ja vorhin von diesem Supernetz, was dann quer über Europa verteilt ist und diesen Ausgleich zwischen zum Beispiel Windenergie schafft, denn irgendwo in Europa bläst immer der Wind, sodass man diesen Ausgleich hat. Der zweite Ausgleich ist die richtige Kombination aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel Windenergie kombiniert mit Photovoltaik ergibt schon eine gleichmäßigere Erzeugungslinie. Die dritte Methode ist das sogenannte Lastmanagement. Darüber haben wir gerade gesprochen. Dazu gehört auch das Elektrofahrzeug, aber auch Prozesse im industriellen Bereich, die mit der Arbeitsvorbereitung dann so gelegt werden können, dass große Stromverbraucher eben dann in Betrieb gehen, wenn das Angebot günstig ist. Das kann man alles machen. Dann haben wir die Pumpspeicherkraftwerke, die werden wir auch in Zukunft einsetzen. Aber dann bleibt noch eine sehr große Lücke, die sogenannte Langzeitspeicherung. Wir haben Zeiten von 2 Wochen, vielleicht sogar 3 Wochen, wo wir Windflaute haben. Wenn das im Winter ist, scheint auch keine Sonne. Und wie wir diese Lücke überbrücken, das ist dann noch ein zu lösendes Problem. Dafür gibt es aber auch mindestens schon 2 Lösungen, die ich Ihnen gern erläutern möchte.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Also die einfachste Methode wäre, unser elektrisches Stromnetz mit dem in Norwegen zu verbinden. Denn die norwegischen Kollegen, die haben ungeheure große Speicherkraftkapazitäten. Sie sammeln quasi das Wasser im Sommer und lassen es im Winter runterrauschen durch ihre Kraftwerke, um ihre Gebäude elektrisch zu heizen. Aber nicht nur die, sondern die Bürgersteige und die Dachrinnen noch mit dazu. Da ist nichts dagegen zu sagen, denn es ist ja alles umweltfreundlich, weil es zu 99% aus der Wasserkraft kommt. Wenn es uns gelänge, diese Riesenkapazitäten anzuschließen, dann könnten wir tatsächlich nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa eine 2-wöchige Lücke überbrücken. Aber nur von der Energie. Die Leistung der Kraftwerke wäre nicht groß genug. Das heißt, wir müssten die größer bauen. Es ist aber sehr fraglich, ob es gelingt, diese Anschlussmöglichkeiten wirklich so stark zu realisieren, wie das erforderlich wäre. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Entwicklung, die sehr vielversprechend ist. Sie heißt Power to Gas auf Neudeutsch und bedeutet, wir erzeugen aus den Überschüssen der Stromproduktion, wenn wir also zu viel Wind oder Sonne haben, zunächst einmal Wasserstoff über die sogenannte Elektrolyse. Wir spalten also das Wasser auf in die 2 Teile, aus denen es besteht, nämlich Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff, der wird dann in einem zweiten Schritt mit CO2, also mit Kohlendioxid, verbrannt und daraus entsteht dann Methan. Methan, das ist nichts anderes als Erdgas und dieses Methan lässt sich dann in Erdgasnetzen verteilen und da wieder einsetzen, wo wir es brauchen, zum Beispiel bei der Erzeugung von Strom. Ich habe also sozusagen bei dem Umweg über das Gas eine elegante Möglichkeit der Speicherung, denn die vorhandenen Gasspeicher, die wir in Deutschland haben, die sind mehr als 10-mal so groß als das, was wir brauchen, um diese Stromlücke da einzuspeichern.
Jetzt hat man in der neuen Novelle für das Erneuerbare Energiengesetz zumindest mal ein paar Zeitmarschen aufgelegt und man sagt halt, bis 2020 wollen wir mindestens 35% der Stromerzeugung mit den erneuerbaren Energien zustande bringen und bis 2050 wollen wir bei 80% liegen. Ist das realistisch, wirklich unter dem Gesichtspunkt der Energiesicherheit das umzusetzen?
Ja, also ich halte das für mehr als realistisch, das ist sogar nicht einmal überambitioniert. Zumindest was jetzt die Entwicklungsgeschwindigkeit der erneuerbaren Energien angeht, erreichen wir diese Anteile problemlos. Wir müssen nur quasi das Wachstum der vergangenen Jahre beibehalten, dann werden wir sogar diese Marken überschreiten. Übrigens hat man bei der Installation der Windenergie deutschlandweit, europaweit, weltweit immer jede Prognose überschritten. Das heißt, die Wirklichkeit ist viel schneller gelaufen als jede Prognose. Auch Prognosen, die wir selber als Windoptimisten erstellt haben, sind überschritten worden. Das andere ist die Energiesicherheit, die zuverlässige Energieversorgung. Hier muss in der Tat noch sehr viel gemacht werden. Aber es gibt auch ein sehr großes Potenzial. Ich habe eines noch nicht erwähnt, das ich bei dieser Gelegenheit doch ganz gerne einbringen möchte. Mhm. Und das ist das sehr große Potenzial der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung. Jetzt werden Sie sagen, warum ist das so wichtig für die Stabilisierung unserer Netze? Die Kraft-Wärme-Kopplung, das ist also die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme für Heizungszwecke oder Warmwasser. Die wird eingesetzt, wenn ich viel Wärme brauche, zum Beispiel bei Fabriken oder anderen Herstellungsprozessen oder auch für die Gebäudeheizung. Sie wird eingesetzt heute bei uns, wenn ich Wärme brauche und der Strom, der wird halt eingespeist in das Stromnetz, wann eben er anfällt, aber nicht, wann er gebraucht wird. Und dieses Prinzip müssen wir umdrehen. Wir müssen diese Anlagen so steuern, dass sie die Stromlücken füllen und dass die Wärme, die kann man leicht speichern. Das heißt, wir können dort den Bedarf zwischen Wärme und Strom ziemlich leicht und auch sehr preiswert entzerren. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir schon 20% unserer deutschen Kraftwerkskapazität sozusagen bereit, mit hochflexiblen, schnell reagierenden Kraftwerken diese Lücken zu füllen. Und wenn dann der Ausbauplan der Bundesregierung noch realisiert wird, nämlich dass die Leistung dieser Kraft-Wärme-Kopplung verdoppelt wird, dann schaffen wir tatsächlich fast problemlos den Ausgleich dieser Stromlücken allein durch die Kraft-Wärme-Kopplung.
Herr Professor Schmidt, Sie haben ja auch im Fraunhofer-Institut ein Auge darauf, wie man denn den Ausbau zustande bringt, nicht nur technologisch, sondern halt auch in der Gesellschaft, das heißt auch über Investitionen. Und die haben eigentlich den Ausbau betreffend nur deswegen so gut funktioniert, weil es natürlich auch eine Förderung gab. Würden Sie denn sagen, dass die Förderung denn so beibehalten wird? Das heißt aber auch gleichzeitig, dass der Strom natürlich teurer wird.
Das ist eine sehr wichtige Frage. Und die kann man vielleicht so beantworten. Wir brauchen auch in Zukunft noch die Förderung für die erneuerbaren Energien. Sie werden noch einige Jahre mehr kosten als konventionelle aus Kohle und aus Kernkraft. Aber der Trend zeigt eindeutig in die Richtung, dass die erneuerbaren Energien sehr schnell sehr viel preiswerter werden, als sie heute sind. Sie folgen einer sogenannten Lernkurve, die sagt, wenn ich also die Menge an Windmühlen, an Solaranlagen vergrößere, dann reduzieren sich die Herstellkosten und die Installationskosten um einen bestimmten Prozentsatz. Bei der Photovoltaik sind es 20%, wenn ich sie verdopple. Bei der Windenergie sind es 10%, weil das doch mehr eine konventionelle Technologie ist, die schon sehr gut etabliert ist, die aber trotzdem noch sehr große Weiterentwicklungspotenziale hat. Kurzum, wir müssen auch in Zukunft noch mehr Geld ausgeben, aber das Gleichgewicht mit konventionellen Energien werden wir spätestens in 15 Jahren erreichen. Und ab dann wird es billiger. Mhm. Das heißt, wenn es uns also gelingt, Finanzierungsmodelle zu entwickeln, die diesen relativ langfristigen Charakter im Auge haben, also 15 Jahre investieren und danach gewinnen, dann wird auch für die deutsche Volkswirtschaft die Einführung der erneuerbaren Energien nicht mehr, sondern tatsächlich weniger kosten.
Na, das hört sich gut an. Die Novelle für das Erneuerbare Energiengesetz sieht jetzt vor, dass die Offshore-Windenergie massiv gefördert wird, dass aber die Vergütungssätze für Bioenergie und Photovoltaik sinken sollen. Denken Sie, das ist eine richtige Entscheidung?
Ich glaube ja. Wir haben beobachtet, dass die Offshore-Windenergie einfach nicht schnell genug gewachsen ist. Das liegt einfach an den gewaltigen Herausforderungen, vor denen die deutsche Offshore-Windenergie-Industrie steht. Wir gehen in sehr tiefe Gewässer, bis zu 45 Meter tief. Wir gehen sehr weit weg von der Küste. Das sind Anforderungen, die an Offshore-Windenergiesysteme in anderen Ländern, speziell in Dänemark, noch nicht aufgetreten sind. Das heißt, man muss hier tatsächlich durch erhöhte Förderung diese Entwicklung anschieben, denn wir brauchen die Offshore-Windenergie zum einen, weil nur sie den großen Teil an Strom erzeugen kann, den wir brauchen, wenn wir mal alles komplett umgestellt haben auf erneuerbare Energie. Und zum anderen ist Offshore-Windenergie deshalb günstig, weil der Wind über dem Meer sehr viel gleichmäßiger bläst als an Land. Bei Solarenergie oder bei Biomasse die Fördersätze zu senken, das ist ja allgemein die Strategie, die schon von Beginn an im Erneuerbaren Energiegesetz angelegt ist. Das Maß der Senkung hängt schlicht auch davon ab, wie schnell diese Technologien sich entwickeln. Photovoltaik hat sich sehr schnell entwickelt. Da musste man etwas dämpfend eingreifen. Bei der Bioenergienutzung sehe ich diese Schwierigkeit noch nicht. Und ich würde empfehlen, auch dort weiterhin in dem Maße zu fördern, wie das ursprünglich geplant war.
Ein letztes Wort noch zu den Netzen. Das alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, funktioniert nur, wenn wirklich dieses Netz europäisch als auch innerhalb Deutschland ausgebaut wird. Aber die Bürger sind nicht überall begeistert davon, von diesen neuen Trassen. Gibt es da eine Lösung, wie man Menschen, die nicht direkt vor der Haustür die neue große Stromtrasse haben wollen, vielleicht auch davon überzeugen kann, dass ein Ausbau notwendig ist?
Also ich sehe zwei Wege. Zum einen die Einbindung aller Bevölkerungsanteile in diese wirklich große Aktion muss unbedingt erfolgen. Also Partizipation ist eigentlich das Schlüsselwort. Die zweite Möglichkeit, die auch viel stärker genutzt werden sollte, sind unterirdische Leitungen. Natürlich kenne ich auch das Argument, dass unterirdische Leitungen viel teurer sind, vor allem im Höchstspannungsbereich. Wenn Sie aber die Kabel, die Höchstspannungskabel in großer Menge herstellen, dann werden sie erstens billiger, die Verlegungstechniken werden preiswerter, weil mehr Erfahrung da ist. Auch da gilt die Lerntheorie. Und ich gehe davon aus, dass man möglicherweise, wenn sie alle Aspekte zusammennehmen, zur Kostengleichheit kommen. Und dann haben sie das Problem der sichtbaren Beeinträchtigung dieser Leitungen vom Tisch.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses ausführliche Gespräch. Das war Professor Jürgen Schmidt, Leiter des Fraunhofer Instituts in Kassel, kurz IWIS genannt. Das war's für heute auch in Umwelt und Entwicklung. Die Sendung können Sie auch als Podcast auf unserer Website finden, www.hrinforadio.de. Schauen Sie doch mal nach. Danke für Ihr Interesse, sagt jetzt Pia Zimmermann.